So, der Text ist in Jakobus 1, Versen 16 bis 18 zu finden. Bevor ich den Text lese, möchte ich ganz kurz noch einmal zu dem Hintergrund des Briefes etwas sagen und etwas auch im Zusammenhang derjenigen erwähnen, die diesen Brief bekommen haben als erstes. Und das sind die, die in der Zerstreuung lebten. Judenchristen, die vertrieben worden sind aufgrund einer Verfolgung in Jerusalem und nun verstreut gelebt haben, irgendwo im Römischen Reich. Und eins wird uns deutlich, der Jakobusbrief ist eigentlich ein Rundbrief. Ja, an verschiedene Gruppen, Hausgemeinden, die verstreut dann irgendwo im Römischen Reich gelebt haben. Jakobus, wer ist dieser Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat? Nun, im Neuen Testament haben wir einige, die Jakobus heißen, aber dieser Jakobus, der unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen Brief verfasst hat, das war der Halbbruder des Herrn Jesus. Ja? Und wir wissen von ihm, dass er auch unter anderem der Leiter oder einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem gewesen ist. Und wir können uns deshalb vorstellen, dass es ihm sehr am Herzen gelegen ist, dass als seine Schäfchen oder als die Menschen, die er betreut hat, geistlich betreut hat, auseinandergetrieben wurden aufgrund der Verfolgung wahrscheinlich unter Herodes. In Apostelgeschichte 12 ist das zu lesen, als sie vertrieben worden sind, dass es ihm als Gemeindeleiter am Herzen lag, ja, dass diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, dann auch geistliche Nahrung bekommen, Weisung bekommen, wie sie zu leben haben. Ich möchte aus Apostelgeschichte 12 eben diesen Vers vorlesen, wo gesagt wird, dass Herodes Antipas die Gemeinde verfolgt hat. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 1, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus. Hier haben wir einen anderen Jakobus. Ja? Nicht der Jakobus, der diesen Brief verfasst hat, sondern einen anderen Jakobus, den Bruder des Johannes. So, es wird erklärt, dieser Jakobus, der den Brief geschrieben hat, ist der Halbbruder des Herrn Jesus. Der Jakobus, der getötet worden ist, ist der Bruder des Johannes. Ja? Mit dem Schwert wurde er getötet. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. So viele Bibellehrer meinen, das war der Anlass, warum die Judenchristen aus Jerusalem vertrieben worden sind. Sie wollten einfach dieser Verfolgung entkommen. Und es scheint so, dass lebend in der Zerstreuung nun in dieser ganz heidnischen Welt unter den Heiden die Judenchristen in manche Anfechtungen gekommen sind, mit manchen Anfechtungen konfrontiert worden sind. Ich will einmal eine Illustration gebrauchen, um das zu erklären, in welcher Situation sich diese Judenchristen gefunden haben. Ja, stellt euch vor, da ist ein junger Mann, der aufwächst in einer christlichen Familie, irgendwo in einer Kleinstadt. Er hat seine christlichen Eltern, er hat die Gemeinde, er hat die Jugendstunde, er hat geistliche Unterweisung und dann entscheidet er sich zum Studium, sagen wir mal, nach Berlin zu gehen oder Hamburg, in eine große Stadt. Und wir können uns vorstellen, dass dieser behütete Mensch nun in dieser Großstadt mit manchen Versuchungen konfrontiert wird, denen er vorher überhaupt nicht ausgesetzt war. Ja? Und das ist genau die Situation, in der sich die Empfänger des Jakobusbriefes befunden haben. Es war nicht unbedingt in erster Linie die Verfolgung aufgrund dessen, dass sie nun Christen waren, dass sie sich zu Christus bekannt haben, sondern es war eben das Leben in einer komplett heidnischen Welt. Überall hat man die Götzentempel gesehen. Überall lebten die Menschen so, wie die wollten. Da waren keine moralischen Grenzen. Und wir können uns vorstellen, dass für manch einen Christen das eine große Anfechtung gewesen ist, all das zu sehen und dann sich zu fragen, ja, warum soll ich da nicht mitmachen? Ja? All diese Dinge. So, Und wie man diese Anfechtung einordnet, wie man damit umgeht als Christ, ja, darum geht es eben in dem Brief des Jakobus an die Gläubigen. Und deshalb ist es ein sehr, sehr praktischer Brief. Hier geht es nicht so sehr um gewaltige Theologie, Lehre über Gott, hier geht es um praktisches Leben. Wie soll ich denn leben als Christ in dieser Welt? Das ist ein sehr, sehr praktischer Brief, wie wir sehen. Und das Erste, was Jakobus anspricht, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, ist eben Anfechtung. Und ihr Lieben, sagt mir bitte einmal, habt ihr je ohne Anfechtung gelebt in dieser Welt? Da ist doch immer was. Da ist doch immer was. Wir gehen einkaufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man sieht diese Magazine mit diesen Bildern. Ja? Und man muss bewusst wegschauen. Man muss beten, Herr Jesus Christus, bewahr mich, dass ich nicht nochmal dahin schaue. Ihr kennt das auch. Und sowas. Ja? Ihr kennt das auch, dass wir eben unter Anfechtung leben in dieser Welt. Menschen, zum Beispiel, man unterhält sich mit jemandem und einer fängt an zu fluchen. Ja? Ist auch eine Anfechtung. Ja? Man merkt, wie man angespannt ist und dieses Reden fast nicht aushalten kann, besonders wenn die anfangen, den Namen des Herrn Jesus zu missbrauchen. Ja? Wie verhält man sich da? Naja, ihr wisst das und das ist gut. So, wie auch immer, der Jakobus schreibt also an diese Menschen lebend in der heidnischen Welt, wie man sich zu verhalten hat als Christ, als Gläubiger. Und das Erste, was er anspricht, ist eben die Anfechtung. Einmal spricht Jakobus über die Realität der Anfechtung. Mir ist das noch nie passiert, aber von manchen habe ich gehört, als sie zum Glauben gekommen sind, da kamen Brüder zu ihnen, haben mit denen gesprochen und haben den neu zum Glauben gekommen versichert, alles wird gut als Christ, alles ist Sonnenschein und ja, alles ist am Sparkeln, alles wird wunderbar als Christ. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Gerade wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann fangen die Anfechtungen an, dann fangen die Schwierigkeiten an. Warum? Wir verstehen doch, es ist ein geistlicher Kampf. Dem Satan gefällt es nicht, dass Menschen ja, aus seiner Macht entzogen werden und nun zu Jesus Christus gehören. So, Jakobus spricht über die Realität der Anfechtung im Leben eines Christen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich staune immer und immer wieder, wenn ich den zweiten Vers lese. Schaut einmal, Jakobus 1, Vers 2. Hier erklärt Jakobus stehend unter Leitung des Geistes Gottes. Also es ist Gottes Wort an uns. Gottes Menschen. Was wird gesagt? Es wird gesagt, meine Brüder. So, nicht jeder Mensch ist gemeint, sondern wer? Christen, meine Brüder. Und übrigens, dieser Begriff, liebe Brüder, meine Brüder, kommt so oft in diesem Brief vor, dann verstehen wir, dass es ein sehr, sehr persönlicher Brief ist, des Jakobus eben an diese Menschen, die verstreut worden sind. Er hat sie persönlich gekannt. So, er schreibt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Aber wir denken, naja, was ist das denn? Ja? Wieso ist das Freude? Ja, das wird uns erklärt in dem Brief, warum es uns zu Freude dienen soll. Und vielleicht eine ganz kleine Illustration hierbei. Schaut einmal. Ich weiß nicht, ob die 100% zutrifft, aber ich habe mir gedacht, wie ist es eigentlich mit der Erkältung? Heute sind viele fehlen in unserer Mitte, weil sie erkältet sind. Aber die Erkältung im Grunde genommen, auch wenn sie uns nicht freudig stimmt, ist eigentlich doch etwas Gutes, oder? Es stärkt unser Immunsystem. Ist es wahr? Oder sage ich etwas, was euch nicht bekannt ist? So, kennt ihr Menschen, die Medikamente nehmen, um dieses Immunsystem to suppress it, wie sagt man, zu unterdrücken, weil sie Organe haben, das ist eigentlich keine gute Sache. So, sie dürfen keinem Virus, keinem Bakterie ausgesetzt werden. Aber für einen normal gesunden Menschen ist es eigentlich gut, dass er zwischendurch mal krank wird und sein Immunsystem gestärkt wird. Und genauso ist es mit der Anfechtung. Dinge kommen auf uns zu, Dinge, die, wo wir denken, oh, was ist das denn? Ja, und man beschäftigt sich man mit diesen Dingen, Sünden im Kopf oder in seinem Herzen. Aber wenn wir richtig reagieren, geistlich reagieren in dieser Situation, wird unser geistliches Immunsystem gestärkt. Und deshalb, in einer gewissen Weise, ja, es ist eine Freude, wenn diese Dinge auf uns kommen. Ja. So, und dann, wenn wir weiterschauen in dem Brief, dann sagt uns auch Jakobus, wie wir uns angesichts dieser Anfechtung verhalten sollen. Ja, zum Beispiel sollen wir sollen sie nicht von vornherein verteufeln, sage ich einmal, sondern er sagt, wir sollen um Weisheit bitten. Weisheit bitten angesichts dessen, dass wir nun mit diesen Dingen konfrontiert werden. So, das ist das richtige Deutsch. So, die Frage an Gott sollte nicht sein, womit habe ich das verdient? Sondern die Frage soll sein, unser Vater, was ist deine Absicht, dass ich nun mit diesen Dingen mich auseinandersetzen muss? Und dann schaut einmal den 12. Vers. Ja, eine wunderbare, wunderbare Ermutigung für uns als Menschen Gottes. Es wird uns gesagt, glückselig ist der Mann. Also nicht nur der Mann, sondern der Gläubige wird hier gemeint. Glückselig ist der Mensch, würde ich sagen, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Auch hier, ihr Lieben, das ist Gottes Wort. Gottes Wort an seine Menschen. Als zweites haben wir dann über das Woher der Anfechtung nachgedacht. Und das ist da, wo wir stehen geblieben sind vor einigen Wochen, als wir die Verse 13 bis 16 uns angeschaut haben. Und eigentlich formuliert Gott für uns in seinem Wort das ganz klar aus. Schaut einmal in Vers 13, wie wir die Anfechtung einzuordnen haben in unserem Leben. Gott sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das lesen wir in dem Wort Gottes. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, das verstehen wir, und er selbst versucht auch niemand. Gott versucht niemand. So, das ist eine ganz klare Aussage Gottes in Bezug zu der Quelle der Anfechtung. Gott ist nicht dafür verantwortlich zu machen. So, und heute wollen wir weitermachen und die weitere Klarstellung des Wortes Gottes im Zusammenhang der Anfechtung uns überlegen, nachdenkend über die Verse 16 bis 18. Jetzt lese ich den Text mit uns, lest doch bitte mit. Wir lesen in dem Wort Gottes, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schattenwechsel. Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein. Überschrieben habe ich diesen Text, über den wir heute nachdenken wollen, mit dem Thema die Rolle Gottes im Leben des gläubigen Menschen. Und ich weiß, ich muss das nicht betonen, extra für uns, aber ich mache es trotzdem, ihr Lieben. Nicht jeder Mensch ist gemeint mit diesem Brief oder mit diesen Worten, die wir eben gelesen haben, sondern nur wiedergeborene Menschen, an sie richtet sich dieses Wort. Und schaut einmal, was uns der Text in Vers 16 versichert. Es wird gesagt, irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Und meine geliebte Brüder, die ganze Gemeinde ist mit eingeschlossen, Männer, Frauen, Kinder, ja, die zu Jesus Christus gehören. Ehret euch nicht, meine geliebten Brüder. Wir lesen diese sehr starke Herausforderung, diesen Befehl, und uns wird bewusst, aha, es geht also hier um etwas, in dem Text geht es um etwas, worin sich der Mensch Gottes irren kann. Er kann sich darin irren. Sonst macht diese Warnung doch keinen Sinn, oder? Natürlich. Okay, wir halten einmal an, wir schauen in den Text vorher und fragen uns, worin kann denn der Gläubige irren, dem Worte Gottes nach? Und der vorhergehende Text sagt uns, dass manche Christen es wohl angenommen haben, dass die Anfechtung in ihrem Leben von Gott kommt. Und das Wort Gottes sagt diesen Menschen und auch uns, irrt euch nicht, die Anfechtung kommt nicht von Gott. Mehr als das. Und das ist nun die Fortsetzung der Erklärung im Zusammenhang der Anfechtung. Wir lesen, dass Gott, unser Vater, nicht nur die Gläubigen nicht anficht, sondern ihnen gute Gaben gibt. Aha. Und wenn wir das lesen, was hier steht, dann wird uns bewusst, es ist nicht nur eine Gabe, es sind viele Gaben, gute Gaben, die Gott seinen Kindern gibt. Zweifaches will ich noch einmal unterstreichen. So, Gott ist nicht verantwortlich für die Anfechtung in unserem Leben. Ehrt euch nicht, das ist, was das Wort Gottes sagt. Zweitens, ganz im Gegenteil dazu, ist Gott aber der Geber der guten Gaben und der vollkommenen Gaben und er gibt es seinen Kindern. Und auch in diesem Zusammenhang sollen wir uns nicht irren. Und seinerzeit war es Jesus selbst, der seine Zuhörer auf diese wunderbare Realität hingewiesen hat, in seinem Lehren eigentlich über das Gebet. Matthäus 7, Vers 11. Matthäus 7, Vers 11. Und ich möchte das in Zusammenhang setzen mit dem, was wir hier bis jetzt gehört haben. Matthäus 7, Vers 11 sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, so der Mensch ist nicht gut. Der Mensch, der natürliche Mensch ist nicht gut. Jesus sagt, dass Gott, der Mensch ist böse. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. Und wir sagen, ja, das, wir wissen genau, was Jesus hier andeutet. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Da haben wir den Zusammenhang. Ja? Aber wann gibt der Vater diese gute Gaben? Wenn wir ihn darum bitten. So drei Dinge, wichtige Dinge lernen wir bis jetzt schon, alleine nachdenkend über den 16. Vers, ja, und den Zusammenhang dazu, was die Schrift sagt. Die wirklich gute und vollkommenen Gaben kommen aus der ewigen Realität. Zweitens, Gott, unser Vater, ist der Geber dieser guten Gaben. Er ist verantwortlich für diese guten Gaben und nicht für die Anfechtung. Und drittens wird uns gesagt, und das ist das, was wir aus dem Munde Jesu hören, wir als seine Kinder müssen um diese guten Gaben bitten. Etwas sehr, sehr Interessantes finden wir auch in diesem Text. Schaut einmal, Jakobus beschreibt Gott oder gibt einen Titel weiter von Gott. Er sagt, er spricht von dem Vater des Lichtes. Vater des Lichtes. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, die Gott in dieser Weise beschreibt, Vater des Lichtes. Und ja, man könnte manches dazu sagen, ja, zu diesem Thema des Lichtes, zum Beispiel, dass dem Schöpfungsbericht nach, und ihr wisst das alle, das Licht schon am ersten Tag gemacht worden ist von Gott, noch bevor am vierten Tag die Sonne und der Mond und die Gestirne gemacht wurden. So, wir fragen uns, naja, welches Licht ist das? Interessant, aber das ist im Moment nicht das Thema, deshalb werde ich darauf nicht eingehen. Wir können manches dazu sagen, dass Jesus selbst dieses Bild des Lichtes gebraucht hat. Was hat Jesus von sich gesagt? Ich bin das Licht dieser Welt. Er hat nicht gesagt, ich bin das Licht der Juden. Ist das nicht faszinierend? Er sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Nicht nur das, er sagte in Johannes 9, Vers 4 bis 5, Johannes 9, 4 bis 5, er sagte, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ja, sehr, sehr schön. In Johannes 12, Vers 36 sagte Jesus, glaubt an das Licht, solange ihr das Licht habt, damit ihr zu Menschen des Lichtes werdet. Ja, wieder dieses Bild des Lichtes wird gebraucht und in Offenbarung 22, Vers 5 wird uns zum Beispiel erklärt, dass in dem neuen Gottes keine Sonne, kein Mond geben wird. Warum nicht? Offenbarung 22, Vers 5 sagt Folgendes: Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters, nicht das Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Ja? So, man kann all diese Dinge, über diese Dinge nachdenken, die das Wort Gottes auch dann aufgreift, dieses Bild, die Illustration des Lichtes immer wieder einsetzen. Man kann manches zu diesem Titel Gottes erkennen. Aber ihr Lieben, das war nicht die Absicht des Jakobus gewesen, seine Zuhörer hier mit so theologischen, schwerwiegenden Dingen ihnen das weiterzugeben, ja, damit sie darüber nachdenken. Ihm ging es darum, Gott in der Weise anzusprechen, in der, so wie die Judenchristen ihn gekannt haben, diesen Gott, nämlich als einen mächtigen Gott, souveränen Gott, der in der Lage gewesen ist, mit einem Wort die Sonne zu erschaffen. Ja? So, und die Bibellehrer sagen uns, aha, dieser Titel, Vater des Lichtes, war in der Zeit etwa ein üblicher Name Gottes. Die Juden kannten das. Wenn sie über Gott gesprochen haben, haben sie manchmal diesen Titel gebraucht, um darauf hinzuweisen, dass sie eben von diesem souveränen Schöpfergott sprechen, der die Himmelskörper, Himmelslichter geschaffen hat mit einem Wort. So, Vater der Lichter war also ein allgemein gebrauchter Name Gottes unter den Juden. Ja? Und wenn das so ist, ihr Lieben, und das ist die logische Schlussfolgerung dessen, was wir hier lesen. Wenn das so ist, wenn Gott in der Lage ist, mit einem Wort die Sonne zu erschaffen, stellt euch mal vor, was für eine Macht das ist. Denkt ihr nicht, dass er in der Lage sein wird, alle guten Gaben seinen Kindern zu geben? Ja, das ist die Schlussfolgerung. Natürlich ist er in der Lage. So, es liegt nicht an Gott. Er ist der Geber der guten Gaben. Das ist die logische Schlussfolgerung dessen, was wir hier lesen. Und das Wort Gottes sagt, irret euch nicht. Man kann sich darin irren. Und manche tun es auch. Wisst ihr, manche Menschen kommen auf uns zu und die sagen uns, dass Gott nie und nimmer das tun wird, die Menschen in die Hölle zu werfen. Ja, sie wollen uns weismachen, was Gott kann und was Gott nicht kann. Sie sagen, oh, es gibt so vieles an Bösem in dieser Welt, es gibt keinen guten Gott. Ja? Was wir diesen Menschen antworten können, ist Folgendes. Wir können ihnen sagen, unser Gott, den wir als unseren Vater kennen durch Jesus Christus, hat Himmel und Erde gemacht mit seinem Wort. Das ist seine Macht. Er hat den Menschen nach seinem Ebenbilde gemacht und uns als Menschen das Leben gegeben. Und dieser Gott, er kann, wenn er will, eine Krähe so schön singen lassen wie Enrico Caruso. Überhaupt kein Problem für ihn. Er kann einen Frosch, ja, die Werke Goethes aufsagen lassen. In Deutsch, Japanisch, Koreanisch, was immer. Das ist die Macht Gottes. Das ist der Gott, an den wir glauben. Dann können wir ihm sagen, du musst von irgendeinem anderen Gott sprechen, an den du selber nicht glauben kannst. Das ist eine Ungerechtigkeit, dass es die Ungerechtigkeiten der Welt gibt, die Gott zulässt. Ja, das ist Realität. Aber ebenso ist es auch Realität, dass Jesus wiederkommen wird und die Herrschaft übernehmen wird und den Menschen richten wird, der nicht Buße tut. Das ist die Realität. So, wir schauen in den Text und stellen fest, dass Jakobus nun aber weitermacht in seiner Erklärung, wer Gott ist, wenn er Folgendes sagt. Er ist Vater der Lichter und bei ihm gibt es keine Veränderung, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Ja? Und wir denken, was meint das? Aber es ist ganz einfach, was der Jakobus hier macht. Er spricht von dem Charakter Gottes der Unwandelbarkeit. Habt ihr das schon mal gehört? Die Unwandelbarkeit Gottes. Das heißt, Gott kann sich nicht ändern. Er kann sich nicht zum Schlechten ändern, aber auch nicht zum Guten. Warum? Weil er vollkommen ist. Und weil er vollkommen ist, kann er sich nicht ändern. Wenn er sich ändern würde, dann wäre er nicht vollkommen. In Hebräer wird uns Folgendes gesagt über Jesus Christus. Es wird gesagt, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Ja? Und das spricht eben von der Unwandelbarkeit Gottes, von dem Unwandelbarkeit, dem Charakter Gottes der Unwandelbarkeit. Und das bedeutet im Zusammenhang unseres Themas, dass Gott gut war, er ist gut und er wird gut bleiben. Und weil das so ist, kann er immer gute Gaben geben seinen Kindern. Und das ist genau die Wahrheit, die jeder Christ, ihr Lieben, in seiner Anfechtung sich immer wieder vergegenwärtigen muss. Mein himmlischer Vater ist gut. Er ist gut. Er ist nicht verantwortlich für meine Anfechtung. Er gibt nur gute Gaben seinen Kindern. Und das ist eine unveränderliche Wahrheit, auf die uns das Wort Gottes hinweist. Schaut einmal, wir leben heute in einer Welt, in der viele Menschen glauben, ihre eigene Wahrheit zu haben. Ja? Wir sagen, Mann ist ein Mann, Frau ist eine Frau. Wir sagen, dass das die Wahrheit ist, dass das die Realität ist, dass nicht jeder sich aussuchen kann, was er sein möchte. Ja, aber manche kommen zu uns und sagen, naja, das ist deine Wahrheit. Meine Wahrheit ist aber die, dass es diese Festen nicht gibt. Ja, ich kann mir aussuchen, ob ich ein Mann oder eine Frau sein kann. So habe ich letzte Woche interessanterweise von einem jungen Mann in Deutschland gelesen, der, es war letzte Woche, der für 75 Euro sein Geschlecht in seinem Ausweis verändern ließ. Ja? So in seinem Ausweis, er ist jetzt 25 Jahre alt, stand bis jetzt männlich. So für 75 Dollar konnte er das verändern lassen, dass nun in seinem Pass steht weiblich. Für ein Jahr wollte er das machen, für 75 Dollar, und die haben ihm das gemacht. Ja, für ein Jahr wollte er herausfinden, wie es sich anfühlt, als eine Frau in dieser Welt zu leben. Stellt euch mal vor, wir lesen sowas und denken, naja, der Mensch ist auf den Kopf gefallen. Der ist nicht mehr ganz dabei. Ja? Aber ihr Lieben, die deutsche Regierung sagt, nein, das ist wichtig für diesen Mann, das ist seine Wahrheit und wir wollen das unterstützen. So, die Regierung ist auch praktisch auf den Kopf gefallen. Ja, und hat auch nicht mehr alle in dem Oberstübchen. Und dieses Gesetz gibt es in Deutschland seit letzten November. Und es heißt Selbstbestimmungsgesetz. Habt ihr davon gehört? So, du kannst jetzt selbst bestimmen, welchen Geschlechtes du bist. So, und dieser Mensch hat gesagt, jetzt will ich für ein Jahr als Frau leben. Mal sehen, was passiert. Ja, und wir hören uns das als Christen an und denken, es ist eigentlich dumm. Es ist so dumm, dass es ja nicht zu fassen. Aber wenn die das wollen, sollen die das machen. Ist okay. Aber jetzt ist das so, dass sie kommen und von uns nun verlangen, dass wir das feiern. Und sie praktisch als Frau ansprechen, obwohl es ein Mann ist. Und das ist falsch. Ganz und gar falsch. Das andere ist dumm, aber dieses Zwingen der Christen, das zu tun, das anzuerkennen, das ist böse. Und ich will euch sagen, warum dieser Gedanke der Selbstbestimmung eigentlich sehr, sehr gefährlich ist. Ich denke, ihr versteht warum. Aber ich möchte eine Illustration gebrauchen. Ich habe von einem Bibellehrer gelesen, der unterwegs war, um in einer Universität der Vereinigten Staaten zu sprechen. Und er ist mit einem Flugzeug angekommen, er wurde abgeholt mit einem Taxi und das Taxi sollte ihn zu der Universität, ich denke, das war in Ohio, bringen. So, sie waren unterwegs gewesen und der Bibellehrer schaut aus dem Fenster des Taxis und sieht plötzlich ein Gebäude, das überhaupt keinen Sinn macht. Modernes Gebäude, gewaltiges Gebäude, die Wände waren schief, die waren nebeneinander, waren nicht zusammen, die Fenster hingen so, als gehörten sie da nicht rein. Das Dach bedeckte eine Fläche, aber nicht das Haus selbst. Da waren Treppen, die nirgends hinführten und er staunte. Er sagte, was ist das? Oh, sagte der Taxifahrer, das ist ein supermodernes Gebäude und der Architekt, der das entworfen hat, hat sich gedacht, naja, wenn das Leben keinen Sinn macht, ja, das ist, was die modernen Menschen denken, das Leben macht keinen Sinn. Deshalb sagen sie, dein Leben ist nicht mehr wert als das Leben eines Wurmes oder einer Kakerlake. So, dieser Architekt hat gedacht, wenn das Leben keinen Sinn macht, warum sollte ein Gebäude Sinn machen? Und deshalb hat er dieses unsinnige Gebäude, ja, aufgezeichnet, jemand hat dafür bezahlt und es stand da und ich weiß nicht, ob man das gebrauchen konnte. Ich kann mir das kaum vorstellen. Wer will so ein Gebäude gebrauchen, das keinen Sinn macht? Der Bibellehrer hat ein bisschen überlegt und dann fragte er den Taxifahrer noch einmal. Er sagte, der Architekt hat also mit dem Äußeren des Gebäudes herumgespielt nach seinem Weltbild. So, Leben macht keinen Sinn. Warum soll das Gebäude, also Haus, einen Sinn machen? Der Taxifahrer sagt, ja, so war das. Und dann fragte aber der Bibellehrer Folgendes. Er sagte, hat er genau dasselbe auch mit dem Fundament des Gebäudes gebaut? Oder hat er das Fundament nach den Vorschriften gießen lassen? Versteht ihr den Unterschied? Stellt euch vor, er hatte als Fundament da irgendwelche Stöckchen hingestellt und darauf das Haus gebaut. Es wäre zusammengefallen. So, da sehen wir schon den Unsinn. Den Unsinn in dem ganzen Denken eben dieser modernen, progressiven Menschen, die denken, dass das Leben keinen Sinn hat. Und hier ist der Schlüssel zum Ganzen. Unfug, was uns heute so begegnet, was wir so erleben. Gerade auch mit diesem Selbstbestimmungsrecht in Deutschland. Ihr Lieben, wir können als Menschen selbst bestimmen, was wir wollen. Es heißt noch lange nicht, dass es die Realität ist, dass die Wahrheit ist. Wir können über die Ehe sagen, was wir wollen. Wir können darüber etwas sagen, wie viele Geschlechter es gibt oder es nicht gibt. Die Realität können wir mit unserem Wollen, mit unserem Gefühl und unserem Verständnis nicht ändern. Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen ist eine Einbildung des Menschen und ein ganz klarer Hinweis, dass er sich gegen Gott aufstellt, gegen Gott rebelliert. Gott bestimmt. Gott bestimmt. Ja? Und schaut einmal. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn das Fundament des Lebens nicht stimmt, dann wird irgendein Gebäude des Lebens zusammenfallen. Ja? So, wenn Gott nicht der Grundsatz oder Fundament unseres Lebens und unseres Denkens und unseres Fühlens ist, oh, dann kommen manche irrsinnigen Gedanken in uns hoch. Aber diese Gedanken werden nie und nimmer bestehen, weil das Fundament verkehrt ist. Und diese Wahrheit stimmt für alle Menschen, ob sie nun linksorientiert sind oder rechtsorientiert sind und konservativ sind. Bauen wir unser Leben nicht auf der Grundlage des Wortes Gottes und unabhängig von dem, was der Wille Gottes ist, dann bauen wir unser Lebenshaus auf einem, wir bauen darauf hin, dass das Leben einstürzt. Ja? Das Haus des Lebens einstürzt und zusammenbricht. Und solange es in der Zeitlichkeit ist, ist es noch zu ertragen, einigermaßen zu ertragen, ist schlimm genug. Aber wenn der Mensch sich nicht ändert und in die Ewigkeit so eingeht, dann ist der Sturz wirklich groß, wenn er in der Verdammnis landet. Wollen wir das nie vergessen, ihr Lieben, was Jakobus hier unter der Leitung des Geistes Gottes sagt. Er sagt, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und nun nimmt Jakobus Bezug auf eine dieser Gaben. Ich muss mich ein bisschen beeilen, zur Landung ansetzen, wir sind schon weit fortgeschritten. Er sagt, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ihr Lieben, hier wird wieder ein alttestamentliches Bild gebraucht aus einem der Feste des Volkes Israel. Und zwar wurde die Erstlinge der Frucht, ja, in den Tempel gebracht von dem Volk Israel zur Ehre Gottes. So, sie haben also selber das nicht gegessen, sondern sie haben es Gott gebracht, um Gott zu ehren dafür, was er an Gutes an seinem Volk getan hat, und diese Erstlinge dienten zur Ehre Gottes. Und das ist genau das Bild, was gebraucht wird für uns als Menschen Gottes. Ja, wir sind die Ernte, im Grunde genommen. Wir sind die Ernte, wir sind die Erstlinge, ja, die Gott emporsprießen ließ durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir gehören zu Gott, und das meint, wir sollen zur Ehre Gottes leben und wir sollen durch unser Leben Gott verherrlichen. Und das Schöne, was hier gesagt wird, und das will ich noch ganz kurz unterstreichen, er hat uns gezeugt, wie? Durch das Wort der Wahrheit. Was ist das Wort der Wahrheit? Es ist die Bibel. Es ist die Bibel. Wird uns bewusst, wie wichtig die Heilige Schrift ist, die Bibel ist? Wird uns wichtig, wie bedeutend es ist, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen? Ja, wir werden wiedergeboren, wir werden neu gemacht, wir kommen eben zu diesem Zeitpunkt der Buße. Warum? Aufgrund dessen, was das Wort uns versichert. Der Heilige Geist gebraucht das. Aber hört es damit auf? Nein, das tägliche Brot ist das Wort Gottes für uns als gläubige Menschen. Ja, dass der Weltmensch das Wort Gottes nicht liest, die Bibel verachtet. Und nicht nur das, ihr Lieben. Ich habe von Menschen gehört und ja, selber Zeugnis aus ihrem Mund gehört, dass die sagten, bevor sie Christ geworden sind, haben sie Angst gehabt vor der Bibel. Wie kann man Angst haben vor einem Buch? Es sei denn, man versteht, es ist nicht ein einfaches Buch. Es ist das Wort Gottes. So, wenn ein ungläubiger Mensch nicht die Bedeutung des Wortes Gottes versteht, das können wir sehen, aber wenn ein Gläubiger das Wort Gottes liegen lässt, es nicht liest, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Der Heilige Geist gebraucht das Wort Gottes, um Menschen zur Buße zu führen und auch den gläubigen Menschen zu ernähren, damit er in dieser Welt bestehen kann. Und wofür das Ganze? Das Wort Gottes sagt uns hier, ich lese noch einmal, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ja? Das sind wir, wenn Gott uns wiedergeboren hat. Wenn wir zur Ehre Gottes leben, oder sollten wir zur Ehre Gottes leben, dann sollten wir ihm geweiht sein. Ja, das meint eben Erstlingsgabe. Wir gehören Gott. Und weil wir zu Gott gehören, müssen wir zu seiner Ehre auch leben. Wir als Kinder Gottes gehören Gott durch Jesus Christus. Nicht nur das, unser Sinn und Zweck ist es, in dieser Welt zu leben, zur Ehre Gottes. Und das ist das, was wir lernen. Ja, aus diesem Text, und ich bete, dass das auch unser Ziel ist, dass wir genau so leben, zur Ehre Gottes. Nicht zu unserer eigenen Ehre, nicht für unsere eigenen Wünsche, sondern zur Ehre Gottes. Und ich möchte den Text noch einmal lesen und dann unsere Predigt damit auch beenden. Ja? Ich lese noch einmal die Verse 16 bis 18. Das Wort Gottes ruft uns zu. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch Schattenwechsel. Er hat uns nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Möge der Herr sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.